Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ganz überraschenderweise an meiner Seite. Ich hatte es kaum noch erwartet, weil ich diese Woche ein Video gesehen habe, wo Tanina wirklich fremd gegangen ist. Sie war in einem fremden Podcast.
Habe ich mich getraut.
Mit Philipp Fleiter zusammen.
Der Gute.
Verbrechen von nebenan. Aber sie ist zurückgekommen und wir können heute unsere Folge 103 zusammen aufnehmen.
Wir können die sogar zelebrieren, Peter, wenn dir danach ist. Ja, ich habe zu meiner alten Heimat zu dir zurückgefunden und also ich habe ja mit ihm eine neue Folge gemacht, Verbrechen von nebenan. Und ich habe bei uns auf Instagram Werbung für ihn gemacht. Die hat er ja dringend nötig. Der hat ja kaum Hörer. Da müssen wir einfach auch mal ein bisschen Starthilfe leisten.
Ja, man muss Newcomer unterstützen.
Absolut. Du, er war auch so dankbar. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Schöne Grüße, Philipp. Ja, so, jetzt Ironie aus und wir gucken jetzt mal, was wir euch hier heute bieten können bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Es ist eine gute alte Tradition. Man ist ja auch Gewohnheitstier. Wir haben eine Hörermail.
Genau, und diese ist diesmal von Noah. Und Noah schreibt uns.
Liebe Tanina, lieber Peter, ich bin der Noah und ein großer Fan eures Podcasts. Ich höre ihn quasi immer, wenn ich Freizeit habe. Angefangen hat es damit, dass meine Mutter, die ein großer Fan von True Crime ist, auf euch aufmerksam geworden ist. Schöne Grüße an die Mama. Und mir dann ein paar Folgen gezeigt hat, weil sie wusste, dass ich mich sowohl für Medizin als auch fürs Recht interessiere. Vor allem beim ersten Punkt. Oh Peter, da bist du ja direkt schon raus. Er interessiert sich mehr für Medizin als für Recht. Vor allem bei ersterem Punkt finde ich es sehr toll, dass ihr die Verletzungen oder Krankheiten bzw. Eingriffe immer so erklärt, dass man sich selbst als Laie ein gutes Bild davon machen kann. Lieber Noah, das müssen wir tun, sonst würde ich hier selber nicht verstehen, was wir hier machen. Und er schreibt, mittlerweile versuche ich auch häufig an den von euch beschriebenen Symptomen das Leiden der Patienten zu erkennen, was mittlerweile immer häufiger klappt. Außerdem habe ich zwei Fragen, die ich mich im Laufe des Hörens gefragt habe. Zum einen, ob Diagnosefehler bei einer Depression, also wenn ein Psychiater eine Depression nicht erkennt, diese dann beispielsweise zu einem Suizid führt, danach jedoch bestätigt wird, strafbar sind. Außerdem frage ich mich, warum zumindest bei den Fällen, die ihr im Podcast behandelt, die Gegenseite so selten in Berufung geht. Oh, zum zweiten Teil kann ich ja schon direkt was sagen. Ich finde, es geht sehr, sehr oft in Berufung. Also das ist doch dieses ewige Ping-Pong-Spiel, was ihr habt.
Ja, aber er hat insoweit schon recht, dass häufiger die Klägerseite, also die Patientenseite in Berufung geht, weil es doch, ich denke mal, statistisch so ist, dass mehr Urteile zugunsten der Ärztinnen und Ärzte, der Krankenhausträger in erster Instanz ausgehen und dann meistens doch die Patientenseite in Berufung geht. Ja, Noah, in erster Linie tut es mir leid, dass du wirklich wenig Freizeit hast, wenn du schreibst, ich höre den Podcast immer, wenn ich Freizeit habe und der Podcast dauert ja meistens nur so 25 bis 30 Minuten in der Woche. Dann ist deine Freizeit ja sehr, sehr beschränkt. Also,
was du so für Rückschlüsse ziehst.
Das ist so der juristische Blick auf die Formulierungen. Nein, ich denke, er wird wesentlich mehr Freizeit haben. Ja, die erste Frage war die, ob ein Diagnosefehler bei einer Depression, die dann schlussendlich zu einem Suizid führt, auch strafbar sein kann. Also wir sollten jetzt nicht wieder verwechseln Strafrecht und Zivilrecht. Wir bleiben mal beim Zivilrecht, also ob das auch zu einer Haftung führen kann. So müsste es richtigerweise formuliert werden. Ja, diese Fälle haben wir ab und an. Wir machen ja wenig im Bereich der Psychiatrie, aber es kann durchaus sein, dass man da auch haftungsrechtlich in Anspruch genommen werden kann als Arzt, wenn man da die Behandlung nicht richtig durchführt und es dann zu entsprechenden gesundheitlichen Folgen bis hin zum Tode kommt. Wir hatten ja einmal diesen Hammerfall, über den ich berichtet habe, nochmal kurz angerissen. Da wurde jemand entlassen als gesund und der hat dann seine Mutter mit dem Hammer erschlagen und seinen Vater auch mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Der hat noch überlebt. Aber dann ging es darum, haftet dafür der Arzt, der ihn möglicherweise vorschnell entlassen hat oder nicht entsprechend medikamentös eingestellt hat oder was auch immer. Das war damals in dem Fall die Fragestellung. Also es kann durchaus aufkommen, dass auch in diesem Fall eine Haftung im Raume steht. Und es kann auch sogar sein, dass sich da jemand strafbar macht. Das hat dann aber noch andere Voraussetzungen, das ist eher selten. Es geht eher um die zivilrechtliche Haftung. Aber ja, Noah, das kann man mit Ja beantworten. Es kann durchaus zu Haftungsfällen in diesem Kontext kommen.
Und Noah schreibt zum Schluss noch, abschließend möchte ich euch sagen, dass ich euren Podcast sehr toll finde und hoffe, dass ihr ihn noch lange betreiben könnt. Die Hoffnung haben wir auch und der Plan steht auf jeden Fall, lieber Noah. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt. Wir haben ja eine Mailadresse, die Peter im Schlaf kann.
Die lautet info@tatort-krankenhaus.de. Und viele von euch wissen auch, dass wir über Instagram auch zu erreichen sind, da unter Tatort Krankenhaus. Ganz am Ende nochmal unser Hinweis auf unseren beiden Tourtermine am 15. März in Leipzig und am 29. März in Reda-Wiedenbrück. Es gibt noch Karten zu erwerben, überall an den bekannten Vorverkaufsstellen, offline oder auch online.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Und jetzt steigen wir ein in unseren heutigen Fall, deshalb seid ihr ja da. Es geht um Mark. Er ist 53 Jahre alt, lebt mit seiner Frau in einer Kleinstadt am Niederrhein. Die beiden kennen sich seit der Jugend, ihre Kinder sind bereits erwachsen und größtenteils aus dem Haus. Das Leben ist ruhiger geworden und auch planbarer. Seit seinem 19. Lebensjahr arbeitet Mark im Lager- und Transportbereich eines mittelständischen Unternehmens. Seine Arbeit ist sehr körperlich geprägt. Schwere Kartons bewegen, Waren verladen, Paletten sichern, häufiges Heben und Tragen, also Computerarbeit gehört nur rudimentär zu seinem Alltag. Über viele Jahre hinweg gilt er als extrem belastbar und zuverlässig. Krankmeldungen sind selten bei ihm. Rückenschmerzen, ja, die kennt er zwar, wie viele Menschen in körperlichen Berufen auch, doch bisher verschwinden sie immer nach einigen Tagen wieder. In seiner Freizeit ist Mark jetzt kein Sportler im klassischen Sinne, aber er ist schon sehr aktiv. Er erledigt Reparaturen selbst, hilft Freunden beim Renovieren, arbeitet im Garten und übernimmt handwerkliche Aufgaben im Familien- und Bekanntenkreis. Also körperliche Arbeit empfindet er gar nicht als Belastung, sondern als Normalität. Medizinisch besteht allerdings bereits eine relevante Vorerkrankung. Eine chronische Lebererkrankung, die im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit diagnostiziert wurde. An dieser Stelle habe ich sofort gestockt, Peter. Wie erkläre ich mir denn eine berufsbedingte Lebererkrankung? Also in den Unterlagen findet sich da gar keine Erklärung. Hast du eine Idee?
Es gibt tatsächlich beruflich bedingte Lebererkrankungen. Wenn man zum Beispiel mit Lösungsmitteln und chemischen Dämpfen in Kontakt kommt, viele Industrie-, Lager- und Handwerksberufe bringen Kontakt mit sogenannten organischen Lösungsmitteln mit sich. Diese Stoffe gelangen über Einatmen von Dämpfen, auch über Hautkontakt oder auch in langfristig niedriger Belastung am Arbeitsplatz in den Körper hinein. Die Leber ist das wissen wir alle, das zentrale Entgiftungsorgan im Körper. Sie baut diese Chemikalien ab und wird dabei selbst sehr stark belastet. Bei jahrelanger Exposition kann es zu beispielsweise toxischer Hepatitis, chemisch bedingte Leberentzündung kann man sagen, zu einer Fettleber kommen, zu einer Fibrose und im Extremfall zu einer Leberzirrhose. Gerade früher, also vor strengeren Arbeitsschutzregeln, waren solche Belastungen deutlich häufiger. Man mag sich auch erinnern an die vielen Asbestfälle, die es gab. Ist ja nicht mehr erlaubt, das zu verbauen, aber
taucht aber immer noch auf, wenn man mal Häuser abreißt, die alt sind.
Genau, in älteren Häusern ist das immer noch leider aufzufinden. Aber auch ohne direkten Chemieberuf wie bei Marc können Beschäftigte betroffen sein, etwa durch beschädigte Verpackungen, austretende Chemikalien, durch regelmäßigen Umgang mit Lacken, Klebern oder Harzen oder auch durch Reinigungsarbeiten mit starken Entfettern, nennen sie sich. Viele dieser Stoffe wirken einfach leberschädigend. Und das Problem ist, Schäden entstehen oft schleichend über Jahre hinweg und werden dadurch erst spät, manchmal zu spät erkannt.
Ja, das könnte auf jeden Fall eine Erklärung sein. Wie gesagt, im Fall von Marc wissen wir das nicht ganz genau. Was wir wissen, er hat eine Leberschädigung und steht deshalb seit Jahren auch unter ärztlicher Kontrolle. Ihm ist bekannt, dass viele Medikamente, insbesondere Schmerzmittel, für ihn nur eingeschränkt in Frage kommen, weil die ebenfalls über die Leber abgebaut werden und, wie du schon gesagt hast, zusätzliche Schäden verursachen können. An einem Frühlingstag im April ist Marc mal wieder als der zuverlässige Helfer im Einsatz. Er ist seinem Freund Timo bei Renovierungen behilflich. Als die beiden einen antiken und sehr schweren Holzschrank anheben wollen, macht es laut Knack. Ein scheußlicher Schmerz schießt Marc durch den Rücken. Jeder Versuch, sich aufzurichten, scheitert und verstärkt die Schmerzen. Und sein Freund stützt und befördert ihn umgehend in die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses. Und da beginnt die Geschichte, die später zu unserem Streitfall hier wird. In der Notaufnahme schildert Marc den Unfallhergang. Plötzliches Knacken, sofort starke Schmerzen, Bewegung kaum möglich. Es wird eine Röntgenuntersuchung der Lendenwirbelsäule durchgeführt. Anschließend erhält Marc die Diagnose, ein Bandscheibenvorfall. Und jetzt kommt ein großes Aber. Dieser Bandscheibenvorfall ist alt. Die Ärzte stellen eine ältere Genese im Bereich des dritten Lendenwirbelkörpers fest, also ein bereits länger bestehender Verschleißbefund. Eine akute Verletzung entdecken sie nicht. Es folgt auch keine weitere Bildgebung, kein CT, kein MRT. Da könnte ja schon ein Fehler liegen.
Ja, und zwar ein Röntgenbild ist bei akuten Rückenschmerzen zwar häufig die erste Untersuchungsmaßnahme, sie hat aber Grenzen. Was die Ärzte der Notaufnahme im Röntgenbild nicht sehen, sind die Bandscheiben, die Muskeln und Bänder. Bei Marc sieht man lediglich degenerative Veränderungen am dritten Lendenwirbel, typisch für einen älteren Bandscheibenvorfall. Mehr sieht man nicht. Ein plötzliches Knacken unter Belastung ist jedoch ein klassisches Warnsignal für eine strukturelle Verletzung der Wirbelsäule. In solchen Situationen kann eine weiterführende Bildgebung, insbesondere eine CT-Untersuchung, entscheidend sein, weil sie knöcherne Strukturen deutlich präziser darstellt als eine Röntgenaufnahme.
Ja, wie gesagt, weitere Untersuchungen finden aber nicht statt. Marc wird nach Hause entlassen mit Schmerzen und die verschwinden nicht. Im Gegenteil, Bewegungen werden zunehmend eingeschränkt, Bücken wird nahezu unmöglich für ihn, Drehbewegungen des Oberkörpers nach rechts oder links lösen bei ihm stechende Schmerzen aus. Alltägliche Handlungen, über die man normalerweise gar nicht nachdenkt und mag auch nicht, werden zur Herausforderung. Socken anziehen, kaum möglich für ihn. Eine Hose im Stehen anziehen, nur unter Schmerzen. Selbst die Körperpflege nach dem Toilettengang fällt ihm schwer. Spaziergänge enden nach 10 oder 15 Minuten maximal. Anstehen an einer Supermarktkasse wird für ihn zur Belastungsprobe. Sitzen verschlechtert oft die Schmerzen. Autofahren wird mittlerweile auch zur Qual. Und nachts findet Marc kaum Ruhe. Er muss sich ständig drehen, weil keine Liegeposition für ihn länger erträglich bleibt. Monate vergehen. Wobei man sich an dieser Stelle natürlich auch fragen kann, ohne Marc jetzt in irgendeiner Weise einen Vorwurf zu machen, warum er das so lange aushält und nicht nochmal eher zum Arzt geht. Erst im September desselben Jahres erfolgt in einer radiologischen Praxis eine CT-Untersuchung. Und plötzlich ergibt sich ein völlig anderes Bild. Die Aufnahme zeigt eine Deck- und Bodenplattenimpressionsfraktur des dritten Lendenwirbelkörpers. Also nicht nur ein alter Bandscheibenvorfall, sondern eine frische Fraktur. Also naja, frisch, wenn wir davon sprechen wollen, weil es sind ja jetzt mittlerweile auch schon Monate vergangen. Aber damit ist klar, zum Zeitpunkt der ersten Untersuchung in der Notaufnahme lag offensichtlich schon ein Wirbelbruch vor.
Genau, wie du beschrieben hast, handelt es sich um eine Impressionsfraktur des dritten Lendenwirbels. Das ist eine ganz besonders heimtückische Form eines Wirbelbruchs, weil sie auf normalen Röntgenbildern leicht übersehen werden kann. Genau wie es bei Mark schlussendlich der Fall war. Und sie bedeutet, dass die obere Fläche eines Wirbels eingedrückt ist. Man kann sich das in etwa so vorstellen wie ein Würfel, dessen Oberseite nach innen gedrückt wird. Das Rückenmark ist nicht direkt gefährdet, aber die Statik der Wirbelsäule ist gestört.
Ja, und damit bekommt er ja auch noch eine bittere Nachricht mit auf den Weg, denn wird so eine Fraktur früh erkannt, können Stabilisierung, Schonung oder orthopädische Maßnahmen eingeleitet werden. Bleibt sie hingegen unbehandelt, dann kann es zu dauerhaften Fehlheilungen und chronischen Schmerzen kommen. Und an dem Punkt befindet sich Mark jetzt. Und an dieser Stelle erinnere ich nochmal daran, Mark hat ja diese Lebererkrankung, bei der Schmerzmittel weitere Leberschäden bedingen können. Das bedeutet natürlich für ihn, gerade die Medikamente, die seine Rückenschmerzen lindern könnten, die darf er nur stark eingeschränkt oder auch gar nicht einnehmen. Ja, da stehen wir jetzt vor der Frage, was wäre gewesen, wenn die Fraktur schon Monate früher erkannt worden wäre in der Notaufnahme? Peter, bitte sag uns, dass dieser Fall eindeutig zugunsten von Mark ausgegangen ist.
Oh, eindeutig zugunsten von Mark ausgegangen. Also wenn ich in meinen 3 Jahrzehnten als Patientenanwalt und im Mai diesen Jahres feiere ich mein 30-jähriges Jubiläum, man kann es kaum glauben, aber es ist wirklich so, 30 Jahre Arzthaftungsrecht. Und wenn ich in 30 Jahren etwas gelernt habe, dann ist es das, dass es keinen klaren Fall gibt. Also keine klare Klageabweisung und keinen klaren Klagezuspruch. Es kann sich so viel noch im Rahmen eines Verfahrens entwickeln, zugunsten oder zu Ungunsten von Patienten, so dass ich sehr, sehr zurückbehaltend bin, was die Einschätzung von Erfolgsaussichten sind. Zumindest was die Einschätzung, dass es zu 100% sicher ist. Das wirst du von mir nie hören, weil das gibt es in diesem Bereich einfach nicht. Auch in diesem Fall nicht. Dann wäre es ja so, dass außergerichtlich schon eine Verständigung stattgefunden hätte, wenn das alles so eindeutig wäre. Hat es nicht.
Ich tippe auf Klage erforderlich.
Ja, also dieser Tipp ist einen Euro wert. Ja, du hast recht. Es musste geklagt werden, weil die Versicherung des Krankenhauses da keinen Fehler gesehen hat. Der Gutachter, der im Rahmen dieses Prozesses beauftragt worden ist, der sagt, die Fraktur wurde auf dem Röntgenbild behandlungsfehlerhaft nicht erkannt. Das schreibt er in seinem Gutachten, das er dann dem Gericht übermittelt hat und das Gericht hat uns das dann zur Verfügung gestellt und auch der Gegenseite. Dies stelle aber nur einen einfachen Behandlungsfehler dar. Es hätte aber eine weitergehende Diagnostik betrieben werden müssen. Da dachte ich, okay, das ist doch mal eine Basis für die mündliche Verhandlung, die dann einige Monate später stattgefunden hat. Wir haben etwas, worauf wir uns berufen können, einen Behandlungsfehler, auch wenn es nur ein einfacher ist, aber das ist ja eine rechtliche Bewertung. Da wollen wir dem Mediziner mal seine Meinung lassen. Wir sehen das als groben Fehler und zumindest hätte ja weitere Diagnostik betrieben werden müssen und das ist unterlassen worden. Und daher haben wir da noch einen weitergehenden Befunderhebungsfehler. Und dann kam die Überraschung, es kam der Tag der mündlichen Verhandlung und der Gutachter wich, und ich werde jetzt ganz langsam ohne erkennbaren Grund von seinem schriftlich erstellten Gutachten ab, ohne dass sich irgendwas Neues ergeben hätte. Also keine neuen Tatsachen wurden vorgetragen, es gab keinen neuen Sachverhalt. Und er sagte, ja, also was ich da geschrieben habe, das sehe ich heute nicht mehr so.
Da fällt einem doch alles aus dem Gesicht.
Ne, also es ist doch nicht behandlungsfehlerhaft. Also die Fraktur, die konnte eigentlich gar nicht erkannt werden auf dem Röntgenbild. Und man konnte sich auch erstmal darauf verlassen, mehr hätte doch nicht zu diesem Zeitpunkt zumindest gemacht werden müssen.
Also da wart ihr wahrscheinlich sehr überrascht. Sind wir jetzt beim Hören auch? Kommt sowas öfter mal vor, gelegentlich mal vor, oder ist das wirklich ganz, ganz selten, dass jemand komplett seine Meinung ändert?
Ja, das ist zum Glück eher selten, kommt aber hin und wieder vor. Und du wirst mich fragen, wann kommt das denn vor? Und da gibt es so ein Muster. Das kommt dann vor, wenn auch der beschuldigte Arzt der mündlichen Verhandlung beiwohnt. da knicken manche Gutachter ein, weil sie dann quasi face-to-face, vis-à-vis dem beschuldigten Arzt gegenüber sitzen.
Wirft aber auch kein gutes Licht auf
den
Gutachter.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist auch immer ein Moment, wo sich bei mir die Nackenhaare aufstellen und wo ich auch bestimmter werde im Termin. Das ist häufig so, wenn jetzt der beschuldigte Arzt ist beispielsweise der Direktor einer Universitätsklinik und der sitzt dann dem Gutachter gegenüber, der in Anführungszeichen nur Oberarzt eines Regionalkrankenhauses ist.
Meinst du wirklich, dass das diese Hierarchie ist, die da so eine Demut fast schon auslöst?
Leider bei dem einen oder anderen. Bei vielen nicht, aber bei dem einen oder anderen ist das so. Darum würde ich als Arzt, Anwalt immer den Beschuldigten mitbringen, weil dann oftmals nicht so klar die Worte gefasst werden wie im stillen Kämmerlein, wenn das Gutachten schriftlich erstellt wird. Und gerade wenn es darum geht, Abgrenzung einfacher und grober Fehler. Es ist deutlich schwieriger und das ist, glaube ich, auch menschlich. Das hat jetzt nichts mit Medizinern zu tun. Das wäre bei uns Anwälten, wäre das nicht anders. Es ist deutlich schwieriger, jemandem ins Gesicht zu sagen, du hast einen Fehler gemacht, ich übersetze es jetzt mal, den groben Fehler, den ein Anfänger nicht hätte machen müssen. Also dem Direktor der Uniklinik sagen, du hast einen Fehler gemacht, den ein Student eigentlich nicht macht oder machen darf.
Ich vergleiche das jetzt mal mit Social Media. Da ist jemanden im Netz beschimpfen auch leichter, als es jemandem persönlich ins Gesicht zu sagen.
Genau, genau. Darum sind da die Gutachter mitunter doch schon sehr zurückhaltend. Dass sie dann komplett umfallen, kommt zum Glück eher selten vor, weil dann kommen sie auch in eine Erklärungsnot.
Also ich als Patient, als Betroffener jetzt, wie in dem Fall jetzt Marc, ich wäre erschüttert.
Ja, nicht nur der Patient, das bin ich auch. Ne? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Aber viele sind einfach, ja, im stillen Kämmerlein sind sie Löwen und wie heißt der Spruch, als Tiger begonnen und als Bettvorleger geendet?
Ja, wir suchen doch hier die Wahrheit, wir suchen hier einen Fehler.
Genau. Ne, und dann wird vieles wirklich so in Watte gewickelt, ne? Und dann wird so offen gelassen. Und das ärgert mich als Patientenanwalt, ne? Dass man nicht einfach dazu dann stehen kann, auch wenn der Kollege da ist, zu sagen, du hast da was falsch gemacht und jetzt steh dazu und das passiert mir genauso wie uns allen und das ist ja kein Problem. Du bist ja dadurch nicht ein schlechter Arzt, weil du mal einen Fehler gemacht hast. Ne, aber das ist schon sehr, sehr schwierig.
Wie ist das jetzt bei unserem Fall mit Marc? Also inwieweit ist da der Gutachter zurückgerudert?
Ja, also der hat quasi dann nachher keinen Fehler mehr angenommen und...
Gar keinen mehr.
Nee, gar keinen mehr. Wir hatten noch beantragt, ein neues Gutachten einzuholen, weil der Gutachter umgefallen ist in der mündlichen Verhandlung und gesagt, nee, mit diesen Widersprüchen kann man nicht leben. Das kann nicht zur Grundlage der Entscheidung des Gerichts gemacht werden. Hat das Gericht abgelehnt und hat dann die Klage mit einem Urteil abgewiesen. Es gibt, da hatten wir auch darauf hingewiesen, eine wirklich gefestigte BGH-Rechtsprechung, wonach in Arzthaftungsprozessen Äußerungen medizinischer Sachverständiger kritisch auf ihre Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit zu prüfen sind. Und man kann nicht einmal sagen, das war ein Fehler und dann plötzlich nachher, weil man das Flattern kriegt, sagen, ja, ach, war doch kein Fehler. Ja. Also da gibt es eine klare Rechtsprechung. Also weil die sich auch entwickelt hat, sieht man, dass diese Fälle vorkommen können. Und darum hat der BGH sich einfach mal dazu geäußert und wollte dem so einen Riegel vorschieben. Und ja, das Landgericht hat aber diesen Riegel irgendwie wieder geöffnet und gesagt, interessiert uns nicht, wir weisen die Klage ab. Ja, wir sind dann in Berufung gegangen und haben im Rahmen der Berufung auch ein Privatgutachten eingeholt. Das kann man auch immer noch in zweiter Instanz. Man ist da nicht mit präkludiert, also ausgeschlossen. Das ist nicht verspätet. Das kann man auch in zweiter Instanz einführen. Und dieses Privatgutachten eines auch sehr renommierten Fachmediziners, das sagte aus, was der ursprüngliche Gutachter auch erst angenommen hat. Röntgen reicht hier nicht aus. Es hätte ein CT gemacht werden müssen. Und wenn dieses CT gemacht worden wäre, wäre die Fraktur auch erkannt worden. Und dann stellt sich ja immer beim Befunderhebungsfehler die Frage, wenn man, also hypothetisch immer angenommen, wenn man dann nicht reagiert auf diese Feststellung, da ist eine Fraktur, wie ist das dann zu bewerten? Ist das dann ein einfacher Fehler, wenn man nicht reagiert, oder ein grober Fehler? Und dann hat der Gutachter gesagt, das ist dann ein grober Fehler, wenn man da nichts macht. Also man hat die Fraktur erkannt und unternimmt nichts. Das ist ein grober Fehler. Das war jetzt in zweiter Instanz das Oberlandesgericht. Hat sich mit diesem Privatgutachten ein Stück weit angefreundet, hat auch erkannt, dass der Gerichtsgutachter doch sich da in Widersprüche verstrickt hatte und sagte immer, wenn wir dem Privatgutachten folgen, dann ist vielleicht doch ein Fehler anzunehmen. Also ihr Beklagtenseite, seid euch nicht so sicher, dass ihr damit durchdringt, dass die Berufung zurückgewiesen wird. Und Klägerseite, ihr habt die erste Instanz schon verloren. Seid euch nicht sicher, dass wir nur nach dem Privatgutachten gehen. Vielleicht müssen wir doch dem Erstgutachter folgen. Und darum hat das Gericht was vorgeschlagen, Tanina?
Vergleich.
Ja, einen Vergleich, ne, weil es offen geblieben ist, nicht weiter abgeklärt worden ist. Und zwar in Höhe von 13.500 Euro.
Oh, ich hätte jetzt mehr erwartet.
Ja, hatten wir auch ein Stück weit, aber...
Ganz kurz, weil ich, soweit ich aus den Akten das gesehen habe, man weiß ja auch noch gar nicht, was da noch für Folgebehandlungen anstehen oder noch mögliche Operationen bei Marc.
Ja, aber das hat sich zu dem Zeitpunkt, da waren ja schon wieder Jahre ins Land gegangen, doch in eine positive Richtung entwickelt.
Ach so, okay.
Und darum ist der Betrag relativ niedrig, aber der wird einfach den Risiken gerecht, die auf beiden Seiten bestehen. Also das Risiko ist ja einmal, dass es 0 Euro gibt wie in erster Instanz oder vielleicht 27.000 Euro in zweiter Instanz, wenn das Gericht in voller Höhe dem Klagebegehren zuspricht und dem Privatgutachter folgt. Und dann haben sie quasi so ein bisschen in der Mitte das Ganze angesiedelt und diesen Vorschlag gemacht. Den hat dann die Gegenseite angenommen und Marc auch. Er wollte dann auch Schluss machen nach Jahren und sonst hätte das einfach noch weiter aufgedröselt werden müssen. Vielleicht wäre nochmal ein Gutachten eingeholt worden, weil wir ja die zwei widerstreitenden Gutachten haben. Und ich glaube, Marc konnte damit ganz gut leben. Und es musste auch noch ein Teil der Kosten übernommen werden seitens der Versicherungsseite. Und darum war das insoweit schon ganz in Ordnung. Aber der Fall zeigt einfach mal wieder, dass man leider auch schon des Öfteren von den Launen des Gutachters und der Standhaftigkeit eines Gutachters abhängig ist. Und mein Appell ist immer, Mensch, nicht einen falsch verstandenen Chorgeist nach oben halten, ne, und einen Kollegen aus falschen Motiven zu schützen. Dem passiert ja strafrechtlich nichts. Der wird auch nicht berufsrechtlich irgendwo angegriffen. Auch sein Arbeitgeber sagt, okay, es gehören einfach Fehler dazu. Wenn du handelst, wenn du operierst, wenn du eine Aufnahme machst und mal was übersiehst, alles gut. Also dem droht nicht unmittelbar daraus ein Schaden in der eigenen Person. Und da muss man einfach Manns genug sein und Frau genug sein, zu sagen, hier, du hast da was falsch gemacht. Das können sehr viele Gutachter, lassen sich da überhaupt nicht beeindrucken von, egal wer ihnen da gegenüber sitzt. Also da muss ich auch eine Lanze brechen. Aber es gibt leider immer noch welche, die da doch so dann mit den Knien wackeln und überlegen, ob sie da wirklich den Kollegen dann schelten wollen.
Also mein Gedanke ist im Nachhinein jetzt auch, diesmal hatten wir den großen spannenden Krimi nicht im Bereich des Krankenhauses und der Behandlung, sondern tatsächlich vor Gericht und eben genau mit diesem Verhalten des Gutachters, das du uns beschrieben hast. Das Gute, was ich daraus gehört habe, ist, dass es Marc heute Jahre später tatsächlich eindeutig besser geht.
Ja, und ich weiß noch, den Gutachter habe ich auch sehr angegriffen im Termin, weil das kann so nicht stehen bleiben und vielleicht haben die deutlichen Worte dann meinerseits ihn auch dazu gebracht, vielleicht nicht in dem Prozess, aber in den künftigen doch dann standhafter zu bleiben. Aber hier hat er wohl keinen Ausweg mehr gesehen, nochmal zurückzurudern im Prozess, nachdem er das so gesagt hatte und ich ihn dann angegriffen habe. Wir sind sicherlich keine Freunde geworden, aber das stört mich so überhaupt nicht, weil das muss dann einfach zur Sprache gebracht werden.
Wir wünschen Marc auf jeden Fall auch weiterhin alles Gute. Euch natürlich auch. Habt eine angenehme Woche, bleibt gesund und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder bei uns seid. Dann gibt's nämlich eine neue Folge
von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und Peter. Und für heute sagen wir nur noch
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.